HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Damit der Horizont wieder weit wird, die Beratungsstelle OFEC hilft Opfern von antisemitischen Übergriffen. DDR kontra Israel. Eine Studie zeigt, wie Ost-Berlin den jüdischen Staat bekämpfte, auch mit Waffen. Und Vermittler der jüdischen Kultur, Mendel Itkins Talmud-Podcast. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit den Stichworten Genuss und Entsagung und fragt nach dem richtigen Weg zwischen diesen beiden Polen. Zu unserem ersten Beitrag. Immer wieder berichten wir über eine zunehmende Zahl von antisemitischen Übergriffen, auch in dieser Sendung der jüdischen Welt in HR2 Kultur. Allerdings, der Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, er ist nie weg gewesen. Er wird nur in letzter Zeit wieder viel sichtbarer. Wie gehen eigentlich Menschen damit um, die immer wieder zur Zielscheibe geradezu alltäglicher antisemitischer Ressentiments werden? Was kann ihnen helfen, ihre Handlungsfähigkeit zu bewahren? Seit kurzem gibt es in Hessen eine Beratungsstelle, sie heißt OFEC und sie rückt die Betroffenen von antisemitischer Gewalt in den Mittelpunkt.
Was wir übersehen haben oder immer noch übersehen, dass es Menschen trifft. Dass es Menschen wirklich ganz, ganz direkt trifft. Aber diese Menschen möchten nicht beim Brötchen kaufen und sich jeden Tag als Opfer fühlen.
Marina Czerniewski will empowern. Wer einen antisemitischen Übergriff erlebt hat, soll Hilfe bekommen, um das Geschehene zu verarbeiten. Emotionale Stabilisierung, rechtliche Erstberatung, längerfristige psychosoziale Unterstützung, Prozessbegleitung. Vor allem soll er oder sie das Gefühl überwinden können, Opfer zu sein.
Wir erfragen natürlich immer, mit welchem Auftrag sich die Menschen an uns wenden, was sie von uns erhoffen, wie wir sie unterstützen können, an welchen Handlungsmöglichkeiten wir gemeinsam arbeiten können.
OFEC, der Name der Beratungsstelle, bedeutet auf Hebräisch Weite, Horizont. Marina Czerniewski hat OFEC 2017 in Berlin gegründet. Seit 2020 gibt es auch eine Zweigstelle für Hessen in Frankfurt. Die Beratungsstelle soll eine Art Safe Space, einen sicheren Ort bieten für die jüdische Community. Dabei ist es nicht wichtig, ob der Vorfall, mit dem jemand in die Beratung kommt, nun strafrechtlich relevant ist oder nicht.
OFEC ist es extrem wichtig, dass wir alle Formen von Antisemitismus ernst nehmen. Nicht nur die Extremen, nicht nur die Radikalen, sondern auch all die anderen grenzüberschreitenden Äußerungen, Andeutungen, Vermutungen, Zuschreibungen, Zuordnungen.
Denn Antisemitismus zeigt sich nicht nur in krassen Ereignissen wie dem Anschlag in Halle. Er kommt täglich zum Vorschein. In kleinen, unterschwellig aggressiven Bemerkungen, die für Jüdinnen und Juden eine Art Grundrauschen bilden.
Durch die Fragen, oh, ich habe mir Juden anders vorgestellt, oi, ich wusste gar nicht, dass es in meiner Schule Juden gibt. Nein, in meiner Klasse haben wir keine jüdischen Kinder. Für Juden ist es ganz normal, einfach Juden zu sein. Also sie sind, was auch immer sie sind, aber sie sind dann auch Juden. Für diejenigen, die Juden ansprechen, in dieser Art und Weise, ist völlig irrelevant, was sie noch sind.
Genau an dieser Stelle versucht die Beratungsstelle OFEC dagegen zu halten. Sie hilft den Ratsuchenden in der Bewältigung von antisemitischen Erlebnissen und berät Gesellschaft und Politik, gegen eine solche Gewalt zu intervenieren, damit sich der Horizont wieder weiten kann.
OFEC, so heißt eine neue Beratungsstelle für Opfer von antisemitischen Übergriffen in Hessen mit Sitz in Frankfurt. Unsere Reporterin Theresa Rölke hat mit Marina Czerniewski, der Gründerin und Direktorin von OFEC, gesprochen. Kontakt zu OFEC finden Sie im Internet sowie bei Facebook und bei Instagram. Eigentlich könnte man ja meinen, 30 Jahre nach der deutschen Vereinigung sei schon alles gesagt zum Thema DDR, auch zum Thema Antisemitismus in der DDR. Doch kürzlich hat der jüdisch-amerikanische Historiker Jeffrey Herf eine Studie vorgelegt, die das Gegenteil beweist. Sein Buch heißt »Unerklärte Kriege gegen Israel« und zeigt, dass die Judenfeindschaft im sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat noch schlimmer war als bislang angenommen. So habe die DDR mit sämtlichen Mitteln, politisch wie auch militärisch, den jüdischen Staat bekämpft, bilanziert der Wissenschaftler. Jens Rosbach hat mit ihm gesprochen.
Der US-amerikanische Historiker Jeffrey Herf hat jahrelang DDR-Regierungsdokumente zum Thema Nahe Osten analysiert. Das Resümee des Wissenschaftlers ist erschreckend. Ost-Berlin hat letztlich das Ziel verfolgt, Israel von der Landkarte zu tilgen.
Was steht auf der Titelseite der kommunistischen Propaganda? Dass die Israelis waren Nazis. Die Israelis hat Genozid gegen den Palästinenser durchgeführt und so weiter. Der jüdische Staat war ganz böse und hat keine moralische und politische Legitimität. So das Konsequenz musste sein, das Ende des jüdischen Staats.
Nach Angaben des Professors von der Universität Maryland kämpfte die DDR nicht nur mit lautstarker Agitation. Ostdeutschland lieferte auch heimlich Waffen an arabische Staaten und Terrororganisationen, die gegen Israel Krieg führten. Jeffrey Herf hat als erster Forscher den enormen Umfang der Waffen zusammengetragen, den Ost-Berlin über Jahrzehnte hinweg an Israels Gegner verschenkte oder verkaufte.
750.000 Kalaschnikow-Sturmgewehr, 120 MiG-Jagdflugzeuge, 180.000 Tretminen, 235.000 Granaten, 25.000 Panzerbuchsen und 25 Millionen Patronen unterschiedlicher Kaliber.
Weitere Ostblockstaaten, vor allem die Sowjetunion, leisteten noch mehr Militärhilfe an die Feinde Israels. 1969, zwei Jahre nach dem Sechstagekrieg, schlug DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht seinem sowjetischen Kollegen Leonid Brezhnev sogar noch Heikleres vor. Wenn auch vergeblich, so empfahl Ulbricht in einem Brief, Freiwillige aus den sozialistischen Ländern könnten in den besetzten Gebieten gegen Israel mitkämpfen. Offenbar waren mit den Freiwilligen auch DDR-Soldaten gemeint.
Der Brief von Ulbricht zeigt, wie viel Enthusiasmus es gab innerhalb des Ostdeutschen Politbüro für die Sache gegen Israel.
Herf erklärt, die Sowjetunion habe Israel als Verbündeten der USA betrachtet und deshalb Israels Feinde unterstützt. Dies sei die Logik des Kalten Krieges gewesen. Aber dass die DDR dabei besonders engagiert und ohne jeden Skrupel mitspielte, erscheint dem Wissenschaftler verdächtig.
Das ist merkwürdig, dass ein deutscher Staat gegen Israel gekämpft hat. Gegen einen jüdischen Staat. Nach dem Holocaust. Es ist eine merkwürdige Geschichte.
Jeffrey Herf glaubt, dass sich der angeblich antifaschistische Staat keinesfalls vom Antisemitismus der NS-Zeit gelöst hatte. Das uralte Klischee vom mächtigen und bösen Juden sei einfach ersetzt worden durch das Klischee vom mächtigen und bösen Zionisten. Herfs Buch Unerklärte Kriege gegen Israel zeigt, dass die anti-israelischen Parolen der DDR und auch von westdeutschen Linken bis heute lebendig geblieben sind. Die historische Studie ist hochaktuell und stößt auf so große Resonanz, dass innerhalb von 3 Monaten eine zweite Auflage gedruckt werden musste.
Und ich denke, daher hat das Buch einen Nerv getroffen.
Der Historiker Jeffrey Herf zeigt in einer Studie, wie die DDR den Staat Israel bekämpfte, selbst mit Waffen. Das war ein Beitrag von Jens Rosbach in der monatlichen Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur. Es ist ja eine Binsenweisheit, dass Judenfeindschaft oft dort besonders grassiert, wo die Menschen eigentlich gar keinen Kontakt mehr haben mit Juden. Nach wie vor wissen viele Menschen gar nicht, was zum jüdischen Alltagsleben gehört und was die jüdische Religion und Kultur ausmacht. Mendel Itkin will das ändern. Er will Verständnisbrücken bauen und die jüdische Religion erklären in einem Podcast.
Shabbat, 2. Kapitel, 5. Mishnah. Die folgende Mishnah handelt von Fällen, in welchen das Auslöschen von Feuer erlaubt und in welchen es verboten ist.
Wenn sich Mendel Itkin vor das Mikrofon setzt, um seinen Podcast über jüdische Schriften zu produzieren, ist er ganz bei sich. Hier erklärt er einen Abschnitt aus der Mishnah. Das ist eine Sammlung religionsgesetzlicher Überlieferungen. Mishnah bedeutet Lernen durch Wiederholung. Diese religiösen Handlungsanweisungen und Auslegungen der hebräischen Bibel bilden zusammen mit der sogenannten Gemara den Talmud.
Sagt die Mishnah, Hamechabe et Haner mipnei shehu mityare mipnei goim. Wer ein Licht auslöscht, weil er sich fürchtet vor Nichtjuden. Der Talmud bringt ein persisches Fest als Beispiel, an dem es keinem erlaubt war, in seinem Haus Licht zu haben, sonst drohte die Todesstrafe. Fällt der Schabbat auf so ein Fest, wo man um sein Leben fürchten muss, darf man die Kerze löschen.
Mende Itkin ist Mitglied einer orthodoxen jüdischen Gemeinde in Berlin. Am Hildesheimer Seminar absolviert der junge Familienvater derzeit eine Ausbildung zum Rabbiner. Etwa 120 Podcast-Folgen hat Mende Itkin in seiner Freizeit schon produziert und er erreicht damit jüdische wie nichtjüdische Hörer. Das ist ihm auch ein besonderes Anliegen. Schon viele Juden wüssten wenig über ihre eigene Schrift- und Auslegungstradition, weit mehr noch viele Christen der Zugang zu den jüdischen Quellen und ihrer Auslegung. Dabei seien viele Texte aus der hebräischen Bibel auch für das christliche Selbstverständnis zentral.
Man versteht das Ganze dann jetzt aus der jüdischen Sicht und lernt die jüdische Sichtweise auf die Dinge.
Alexander Gürzen ist durch Zufall auf den Podcast von Mende Itkin gestoßen. Interessiert am Judentum ist er schon länger. Besonders Mende Itkins Podcast-Reihe zum Tanach, zur hebräischen Bibel, hat es Gürzen angetan.
Das ist wirklich sehr interessant für mich, weil die jüdische Deutung der Bibel an vielen Stellen wirklich anders ist als die christliche Interpretation. Wenn man sich halt als Außenstehender zunächst damit befasst, wird das einem gar nicht so deutlich, welche Welt an Interpretation und auch tiefgründiger Weisheit dahinter steckt.
Für sein Podcast-Projekt wendet Mende Itkin sehr viel Zeit und Mühe auf. Er erklärt jeden einzelnen Vers, zitiert die verschiedenen Kommentare und muss dabei entscheiden, was er weglässt und alles sinnvoll strukturieren. Er lerne dabei selbst ungeheuer viel, sagt der Rabbinerstudent. Dabei versteht Itkin seine Podcast-Reihe weder als Vorlesung noch als Predigt oder Schiur. Eine Lehreinheit. Er betrachtet sich vielmehr als Vermittler. Doch sein Hauptanliegen sei es, den Reichtum jüdischer Debattenkultur zu zeigen und nicht zuletzt auch mit seinen Podcasts den interreligiösen Dialog anzustoßen.
Ich sehe mich schon als Vermittler der jüdischen Kultur oder der jüdischen Schriften zur deutschen Gesellschaft. Also ich mache Türen auf, die Menschen, die sich damit nicht auskennen, die die Sprache nicht kennen, die würden das nicht verstehen. Und ich versuche, durch die Podcasts das denen näher zu bringen.
Vermittler der jüdischen Kultur, als solchen versteht sich Igor Mendel Itkin mit seinem Talmud-Podcast. Carsten Dippel stellte uns den vor.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Carina Dobra.
Zentralrat der Juden will Begriff Rasse streichen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich für eine Streichung des Begriffs Rasse aus der Verfassung ausgesprochen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten eigentlich weitsichtig und klug gehandelt, als sie die Ächtung des Rassismus ins Grundgesetz aufnahmen, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der katholischen Nachrichtenagentur in Berlin. Doch sie waren in ihrer Sprache von der damaligen Zeit geprägt. Den Begriff Rasse solle man heutzutage in Bezug auf Menschen vermeiden und daher diesen Terminus aus dem Grundgesetz streichen, sagte Schuster weiter. Allerdings dürfe dadurch keine Lücke entstehen. Eine Benachteiligung aus rassistischen Gründen müsse geächtet bleiben. Entsprechend könnte Artikel 3 umformuliert werden. Statt Rasse könnte es rassistische Gründe heißen. Derzeit diskutieren die Parteien eine Änderung von Artikel 3 des Grundgesetzes. Dort heißt es, niemand dürfe wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. NRW-Beauftragte plant Meldestelle für antisemitische Vorfälle. Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, plant eine Meldestelle, die antijüdische Vorfälle systematisch erfassen soll. Es gehe darum, das Dunkelfeld antisemitischer Vorfälle zu erhellen und sowohl strafrechtlich relevante wie auch unterhalb der Strafrechtsgrenze liegende Ereignisse zu erfassen, sagte die ehemalige Bundesjustizministerin bei der Vorlage ihres ersten Antisemitismusberichts im Düsseldorfer Landtag. Die Meldestelle könne zum Beispiel antisemitische Beschimpfungen und Pöbeleien in Schulen und Sportvereinen erfassen. Ähnliche Einrichtungen gibt es bereits in Bayern und Baden-Württemberg. Buber-Rosenzweig-Medaille geht an Regisseur Stückel. Der Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückel, erhält die diesjährige Buber-Rosenzweig-Medaille. Stückel stehe ein gegen Antisemitismus und Rassismus und für eine offene und plurale Gesellschaft, teilte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit im hessischen Bad Nauheim mit. Die weltberühmten Passionsspiele von Oberammergau sind wegen der Corona-Pandemie um 2 Jahre auf Mai 2022 verschoben worden. Die undotierte Auszeichnung soll im Rahmen der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit am 7. März 2021 in der Liederhalle in Stuttgart überreicht werden. Zentralrat der Juden startet Kinderbuchaktion für Familien. Mit einer neuen Kinderbuchaktion will der Zentralrat der Juden in Deutschland dabei helfen, die jüdische Identität von Mädchen und Jungen zu stärken. Nach dem Vorbild eines US-Programms bietet der Zentralrat einen kostenlosen Versand von Büchern über jüdischen Alltag und Religion an, wie der Zentralrat ankündigte. Denn es sei nicht leicht für Eltern im deutschsprachigen Raum Gute-Nacht-Geschichten zu finden, die die jüdische Lebenswelt zeigten. Lesen und Vorlesen sind nicht nur für die Bildung wichtig, sondern schaffen auch ein besonderes Band zwischen Eltern und Kindern. Das möchten wir ebenso stärken wie die jüdische Identität, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Über das Internet können sich Mitglieder einer jüdischen Gemeinde mit Kindern im Alter von 2 bis 8 Jahren anmelden. Dann bekommen sie über jeweils 10 Monate im Jahr kostenlos ein Buch zugesandt.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschreibt, welchen Weg das Judentum sucht zwischen Lebensgenuss einerseits und Entsagung auf der anderen Seite.
Stellen Sie sich doch mal einen religiösen Menschen vor. Einen frommen am besten. Und denken Sie dann mal an Genuss oder Lebensfreude. Passen die beiden in Ihrer Vorstellung zueinander? Ja? Nein? Vielleicht? Wir alle haben unsere Bilder im Kopf, Vorstellungen, die manchmal nicht mehr sind als Vorurteile, die wir aber trotzdem versuchen, irgendwie mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Und in dieser Vorstellungswelt werden fromme Menschen oft mit strengen, lebensfeindlichen Figuren besetzt, mit seltsamen Eigenbrötlern, die sich eher in Enthaltsamkeit üben, als die Freuden des Lebens zu genießen. Nun gibt es diese Exemplare natürlich, in der einen Religion mehr, in der anderen weniger, je nach Weltbild, Ideal und Theologie. Doch wie verhält es sich im Judentum? Also der Religion, die mehr als alle anderen auf Gesetzen und Vorschriften beruht, auf Geh- und Verboten? Ist der Jude dadurch nicht so eingeschränkt, dass ein fröhliches und genussvolles Leben gar nicht möglich ist? Dass Lebensfreude und Glück zwangsläufig auf der Strecke bleiben? Ein Abschnitt im 4. Buch Moses widmet sich dieser Frage, auch wenn einem dies beim ersten Lesen nicht gleich auffallen mag. Jedenfalls erzählt die Tora dort von dem Nasir. Dieser erlegt sich qua Gelübde für eine bestimmte Zeit verschiedene Verpflichtungen auf, oder besser, bestimmte Entsagungen. Er gelobt vor Gott, für wenigstens 30 Tage auf Wein und andere Traubenprodukte zu verzichten, sich die Haare nicht zu schneiden und nicht in Kontakt mit Toten zu kommen. Er zieht sich dadurch zwar nicht vollständig vom Leben zurück, doch er bringt sehr wohl zum Ausdruck, dass er diese Zeit speziell Gott widmet und dadurch besonders heilig werden will. Die Vorschriften gelten übrigens in gleichem Maße auch für eine Frau, genannt Nasira. Weshalb diese ganze Episode Irritationen auslöst, hat folgende Gründe. Einerseits heißt es, dass der Nasir für Gott enthaltsam sei und während dieser Zeit dem Ewigen heilig sei. Andererseits muss der Nasir nach Ablauf dieser speziellen Periode mehrere Opfer darbringen, unter anderem ein Sündopfer. Und das deutet darauf hin, dass an dem Verhalten des Nasir irgendetwas faul sein muss. Mit anderen Worten, auf der einen Seite scheint das Verhalten des Nasir positiv bewertet zu werden, als heiliges Verhalten sozusagen. Und auf der anderen Seite scheint es als Verfehlung, als nicht erstrebenswert erachtet zu werden. Ja, was denn nun? War es nun gut oder schlecht? Und was soll daran Sünde sein? Die Rabbiner griffen diese Frage auf und diskutierten sie durch die Jahrtausende hindurch. Die einen meinten, dass der Nasir für sein besonderes Engagement zu loben sei, für seine Enthaltsamkeit und den Versuch, heilig zu werden. Da diese Phase der Heiligkeit allerdings nach einer gewissen Zeit zu Ende ging, war ein Sündopfer nötig. Denn danach ging schließlich das gewöhnliche Leben weiter. Der Alltag mit all seinen Versuchungen. Der Abstieg vom hohen Ross der Heiligkeit käme damit sozusagen einer Sünde gleich. Anders gesagt, man war eine Zeit lang extra heilig und kehrt nun in den Alltag zurück. Und da lauert die Versuchung hinter jeder Ecke. Andere wiederum vertraten die genaue Gegenposition. Sie meinten, dass der Nasir durch sein Gelübde zu viel Entsagung auf sich nahm, dass er sich Beschränkungen auferlege, die von der Tora überhaupt nicht vorgesehen seien, dass er den Eindruck vermittle, dass ein gesundes Mittelmaß nicht ausreiche, um Gott nahe kommen zu können, sondern dass zusätzliche Erschwerungen nötig seien. Und dieser Irrtum, diese Anmaßung, diese Haltung sei als Sünde zu betrachten, weswegen am Ende der Phase ein Sündopfer gebracht werden müsste. Um noch einmal klar und deutlich zu machen, dass diese Zeit des Lebens nicht dem Ideal entspricht. Anders gesagt, das ausbalancierte Leben im Sinne der Tora ist der Königsweg. Ein zu viel kann deshalb schnell schaden und sollte die absolute Ausnahme bleiben. Sind wir also nun schlauer? Wissen wir nun, was das Judentum bevorzugt? Die Entsagung oder den Genuss? Noch nicht ganz. Schließlich scheint es Argumente für beide Seiten zu geben. Und doch gibt es eine ganze Reihe weiterer Quellen, die uns die Entscheidung leicht machen. Und da meine ich nicht nur die Tora selbst, in der an unterschiedlichen Stellen deutlich gemacht wird, dass der Mittelweg das Mittel der Wahl ist und nicht das Leben im Extrem, sondern vor allem den Talmud. Dort heißt es etwa, drei Dinge sind der Vorgeschmack auf die kommende Welt: der Schabbat, das Licht der Sonne und die Sexualität. Das klingt schon mal nicht nach Entsagung oder Enthaltsamkeit. Ganz im Gegenteil. An einer anderen Stelle heißt es, dass der Mensch vor dem himmlischen Gericht Rechenschaft ablegen müsse für alle Dinge, die seine Augen erblickt hätten und die er gleichwohl nicht genossen hätte. Mit anderen Worten, Gott hat eine wunderbare, vielfältige, reichhaltige, bunte Welt geschaffen und sie uns übergeben. Mit all ihren faszinierenden Landschaften, der überwältigenden Pflanzen- und Tierwelt, den Früchten und Nahrungsmitteln und ihren unendlichen Möglichkeiten. Sie alle wurden nicht zum Selbstzweck geschaffen, sondern für uns. Zum Gebrauch nicht, aber zum Missbrauch. Und es wird eine Zeit geben, in der wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für all das Schöne, das Wohlschmeckende, das Wunderbare dieser Welt, das wir nicht probiert, nicht genutzt, nicht genossen haben. Schließlich gibt es eine Geschichte, die von dem großen Rabbiner Samson Raphael Hirsch, der im 19. Jahrhundert in Frankfurt praktizierte, erzählt wird. Als Rabbiner Hirsch schon ein fortgeschrittenes Alter erreicht hatte, ließ er seine Schüler wissen, dass er eine Reise in die Schweiz plane, da er unbedingt noch einmal die Alpen besuchen wolle. Die Schüler waren konsterniert und fragten ihren Lehrer, weshalb er seine kostbare Zeit für einen Besuch der Alpen opfern wolle, anstatt zu lernen und zu lehren. Zumal er schon ein fortgeschrittenes Alter erreicht habe und die Reise deshalb recht beschwerlich werden dürfte. Rabbiner Hirsch antwortete lächelnd: »Wenn ich irgendwann einmal vor dem Ewigen zu Gericht stehe, wird er mir ziemlich viele Fragen stellen. Und ich werde ziemlich viele Antworten parat haben. Wenn ich meine Reise aber nicht antrete und er mich fragt: „Nu, Samson, wie haben dir meine Schweizer Alpen gefallen?“, was soll ich ihm dann antworten?« Es ist eine wunderbare Geschichte, die noch einmal ohne jeden Zweifel deutlich macht, worum es im Judentum geht. Einen Weg zu beschreiten, der mitten durchs Leben führt, begrenzt durch die Geh- und Verbote der Tora und asphaltiert mit ihren Werten und Idealen. Passenderweise heißt das gesetzliche System des Judentums Halacha, was so viel wie Gehen oder Laufen bedeutet. Sprich, die Halacha bezeichnet die jüdische Rechtstradition. Und wir gehen, laufen, wandeln in und durch diese Tradition. Wir bewegen uns mit dem und durch das jüdische Gesetz. Es bietet Orientierung, setzt Grenzen, weist den Weg. Doch dieser Weg führt nicht ins Nirgendwo, nicht in die Entsagung und nicht in die Enthaltsamkeit. Ganz im Gegenteil, er führt gewissermaßen durch den Garten Gottes. Er führt uns durch ein Leben, in dem wir die Genüsse, die auf uns warten, probieren, kosten, genießen sollen, ohne die gesetzten Grenzen zu überschreiten. Essen ja, aber koscher. Alkohol auch, aber in Maßen. Sex unbedingt, aber nicht immer oder mit jedem. Es ist ein Weg, auf dem das Leben selbst einen hohen Stellenwert hat. Ein Weg, auf dem das Wohlbefinden, die Freude und das Glücklichsein elementare Grundpfeiler darstellen. Deshalb, ein religiöser Jude, den seine Religion nicht zufriedener, nicht ausgeglichener, nicht glücklicher macht, der macht irgendetwas falsch. Denn das gute Leben wartet direkt dort draußen. Man muss nur den richtigen Weg nehmen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
Passt ein religiöses Leben zusammen mit Genuss und Lebensfreude? Welche Rolle spielt Entsagung im Judentum, beziehungsweise welchen Weg wählt das Judentum zwischen diesen beiden Polen? Darum ging es heute in der monatlichen Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in der Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur. Die Sendung geht damit zu Ende. Sie finden den Podcast der Ansprache und auch den Podcast der ganzen Sendung bei uns im Netz bei hr2kultur.de und bei Apple Podcast. Und wenn Sie regelmäßige Informationen wünschen zu den Themen und Sendungen aus Religion und Kirche im HR, im Radio und im Fernsehen, dann empfehle ich Ihnen unseren Newsletter. Den können Sie ganz leicht abonnieren bei uns im Internet unter der Adresse www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke für Ihr Interesse und Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.